Aber Nachhaltigkeit wäre ja eigentlich, dass wir vielleicht einen anderen Maßstab setzen. Was wollen wir skalieren? Also das ist das, was mich dann interessiert. Es gibt ja nicht diese eine Sache, ne, die wir dann für alle sozusagen groß aufblasen und alle bauen jetzt so und damit ist es gelöst, sondern die Lösung wird ja die sein, dass wir eben total viele verschiedene Methoden gemeinsam entwickeln oder eben angehen und also ja, eine vielfältige Lösung braucht es halt, ja.
Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Philipp
und Michi,
eure zwei Bauingenieure, die zwar im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden,
aber ihrer Meinung nach nicht für das 21. Jahrhundert.
In der Baubranche bleiben wichtige Themen auf der Strecke.
Wie zum Beispiel die Risikobereitschaft, die Kreativität, die Interdisziplinarität und leider auch die Nachhaltigkeit.
Deshalb sprechen wir hier mit spannenden Personen, tauschen uns über ihre Projekte, Lösungsansätze, Entwicklungen oder ihren Aktivismus aus. Viel Spaß beim Inspirieren lassen mit Baustelle Bauwesen.
Viel Spaß!
In der heutigen Episode sprechen wir mit Johanna Meyer-Keber. Sie ist Geschäftsführerin eines Architekturbüros in Wien. Und Michi und ich haben sie 2023 auf dem Klimafestival in Berlin kennengelernt und es hat einfach direkt geflowt, wie wir gequatscht haben und welche Themen wir angeschlagen haben, dass wir dachten, hey, wir müssen die auf jeden Fall bei uns in den Podcast einladen und hier ist sie natürlich jetzt da. Zusammen mit ihr sprechen wir über die üblichen Themen bei uns, über Kreislaufwirtschaft, über nachhaltiges Bauen. Aber es geht nicht nur darum, denn Johanna bringt wirklich auch einen speziellen Hintergrund mit. Sie hat nicht nur immer als Architektin gearbeitet, sondern sie hat auch eine krasse Bindung zum Radio, hat in Wien im Radio gearbeitet, war in der Musikszene viel unterwegs und bringt dadurch natürlich irgendwie einen ganz anderen Input mit in die Baubranche rein, was auch Diversität angeht oder ganz generell, wie man an Projekte rangehen kann, wie man künstlerisch und kreativ denken kann. Seid gespannt auf das Gespräch mit ihr. Herzlich willkommen, Johanna, bei uns im Podcast Baustelle Bauwesen.
Ja, hallo, freut mich sehr.
Ja, wir freuen uns auf das Gespräch mit dir, sind gespannt, was wir hier alles bequatschen werden.
Ja, ja.
Gleich mal zu Beginn, vielleicht irgendwie so ein bisschen fernab vom Thema, die erste Frage. Welches Bauwerk aus der Glasarchitektur ist denn dein Favorit?
Ja, also eben gar nicht so einfach zu beantworten für mich, aber also ganz herausragend finde ich die Crystal Palace in London. Eben einfach aufgrund der Geschichte letztlich auch. Also eben 1851 in London errichtet und von Joseph Paxton extra für die Weltausstellung geplant. Und was ich halt daran besonders spannend finde, also das Ganze war auch wirklich dann wieder zerlegbar und wieder aufbaubar, wurde dann ja auch wieder versetzt später. Aber was ich halt vor allem auch spannend finde, ist, dass bei der Ausschreibung war so eine Art Wettbewerb, auch Rücksicht zu nehmen war auf die Bäume im Hyde Park. Also es war halt eine große Fläche eben für die Expo und man durfte eben die Bäume nicht fällen und die wurden dann sozusagen eingebaut in dieses Gebäude, unberührterweise. Und das war natürlich auch so in dieser Zeit der Industrialisierung, wo das alles halt losgegangen ist und die Weltausstellung sollte ja auch einfach zeigen, wie toll England einfach ist im Vergleich mit den anderen Techniken weltweit sozusagen. Und dieser ganze Zusammenhang, das finde ich eben sehr spannend. Also, dass da wirklich dann Rücksicht genommen wurde auf die Natur damals noch. Also, da war das noch ein bisschen wichtiger. Wir fällen jetzt nicht einfach einen Baum, sondern wir bauen rundherum oder beziehen den mit ein. Aber auch total interessant finde ich eben, wenn man danach liest, es gab halt ein Budget, ne? Das war dann eben 100.000 Pfund Sterling. Und die Bauwerke haben das halt alle überschritten. Und dann kam eben Joseph Paxton und die haben das sich halt überlegt und die Firma, die das dann ausgeführt hat, hat gesagt, okay Freunde, das kostet uns aber schon 150.000, also auch wieder mal über dem Budget. Aber sie haben dann damals eben gesagt, okay, wir nehmen aber nur 79.800 Pfund Sterling, wenn wir eben das wieder demontieren können und dann das Material zurücknehmen können. Also das finde ich halt auch richtig interessant, einfach damals waren wir da vielleicht schon weiter auf eine Art, dass einfach das Material schon so wertgeschätzt wurde und dadurch, dass dann auch möglich war, das umzusetzen so. Mhm. Also finde ich spannend.
Finde ich auch sehr spannend, dass du das Gebäude nennst. Wir kommen am Ende nochmal drüber. Du betrachtest ja trotzdem auch ein bisschen kontrovers, dieses Gebäude. Kommen wir ganz am Ende nochmal hin. Also liebe Zuhörerinnen, bis zum Ende da bleiben. Aber das Lustige ist ja, das Gebäude ist ja abgefackelt.
Genau.
Im 20. Jahrhundert. Und ja. Dann waren die Bäume natürlich weg, ne? Also die Bäume sind
dann. Naja, aber ich glaube, abgefackelt ist es erst ja, nachdem sie es umgesetzt hatten. Also die haben sie abgebaut, dann haben sie es woanders aufgebaut.
Okay.
Und die haben das auch umgeplant. Man kann jetzt nicht sehen, wie lange sie wirklich gebraucht haben, das dann zu demontieren und wieder aufzubauen, weil es wurde dann geändert, nochmal erweitert und was weiß ich, ja. Und dann haben sie es eben woanders errichtet nochmal und dort ist es dann leider abgefackelt.
Ja, also dieser Crystal Palace, der wurde dann auch in Deutschland kopiert, tatsächlich in München. Die Bayern haben das kopiert und hatten auch einen gebaut.
Okay.
Ah, ja.
Und den gibt's noch, oder wie ist das?
Nee, den gibt's nicht mehr. Den gibt's nicht. Auch. Naja, jetzt noch eine andere Startfrage. Da würde ich einfach mal so eine These in den Raum werfen, nämlich, dass ja das Bauen mit Beton vielleicht deswegen so viel Erfolg über die letzten Jahrzehnte hat, da es in unserem Wirtschaftssystem skalierbar ist. Was sagst du zu der Aussage? Und ist dann vielleicht nachhaltiges Bauen auch skalierbar, oder wenn nein, sollte es das sein?
Ja, also natürlich, Beton macht es uns halt einfach einfach. Das ist halt so die Tatsache. Ne? Also, und dann vor allem in Form von Stahlbeton haben wir halt fantastische konstruktive Eigenschaften und können das alles schön in Form gießen, wie wir es uns vorstellen. Und ich würde jetzt auch eben sagen, grundsätzlich der Neubau macht es uns halt einfach, weil dann natürlich kann ich alles bestimmen und nach Maß anfertigen. Und das ist natürlich fantastisch und skalierbar, ja. Und damit kann ich natürlich dann auch hohe Renditen erzielen oder wie auch immer, ja. Was natürlich in der Sanierung, was ja jetzt eigentlich sehr wichtig ist für unsere Zeit, etwas schwieriger ausfällt, weil da muss ich mich mit jedem Gebäude im Detail befassen, mich mal anfreunden, kennenlernen und so. Und dann ist immer so Überraschung, wenn man irgendwo was aufmacht. Ja. Also das passiert natürlich im Neubau nicht, außer vielleicht in der Baugrube, dass wir da irgendwie Überraschungen entdecken. Ja. Aber genau, und es ist eben, wie du sagst, das ist ja skalierbar in unserem Wirtschaftssystem, ja. Und ich finde, da ist das Interessante an der Frage, weil, also wohin wollen wir skalieren, ja? Also wenn wir natürlich nur an Geld denken, dann geht's halt meiner Meinung nach um die falschen Ansätze und die falschen Punkte, ja. Dann sind wir schnell, können wir viel Nutzfläche erzielen, können wir dieses, jenes. Aber Nachhaltigkeit wäre ja eigentlich, dass wir vielleicht einen anderen Maßstab setzen. Was wollen wir skalieren? Also das ist das, was mich dann interessiert, ja. Also skalierbar könnten wir ja auch denken im Sinne von, ist eine Bauweise sozusagen auf die ganze Welt skalierbar? Also wenn wir jetzt anfangen nachzudenken, ist das ein System oder eine Methode, die ich jetzt in der ganzen Welt umsetzen kann für alle, oder kann ich damit unsere Nachfrage und unseren Bedarf abdecken, dann wird es natürlich beim Beton zum Beispiel ganz schnell eigentlich eng, ja, wenn wir ehrlich sind. Also der Sand geht uns aus, CO2-mäßig schaut es auch eher schlecht aus. Und dann ist diese Frage natürlich, wenn wir es loslösen vom finanziellen Aspekt, gleich ganz eine andere Thematik sozusagen.
Ich finde das ganz interessant, weil also Stahlbeton, das was du jetzt gerade beschrieben hast, der hat das ja eigentlich auf der Welt geschafft. Also wir haben ja schon mal bewiesen, dass es ein Baumaterial gibt auf der Welt, was es schaffen kann, dass es überall benutzt wird und überall auch Wohnungsnot lösen kann und schnell Wohnraum schaffen kann, doof gesagt. Aber wir wollen das natürlich nicht mehr, dass es dieses Material ist, weil wir wissen, dass es ja schlecht für unsere Umwelt und Natur ist. Also deswegen, aber nur als Motivation dafür, dass man eben mit anderen Bauweisen auch so weit denken kann, dass es global eingesetzt werden könnte vielleicht.
Also ich meine, die Skalierbarkeit ist ja auch dann die Frage, es gibt ja nicht diese eine Sache, ne, die wir dann für alle sozusagen groß aufblasen und alle bauen jetzt so und damit ist es gelöst, sondern die Lösung wird ja die sein, dass wir eben total viele verschiedene Methoden gemeinsam entwickeln oder eben angehen und also ja, eine vielfältige Lösung braucht es halt, ja. Beim Stahlbeton, ja, es ist ja dann auch relativ, wenn man sich zum Beispiel ansieht, also der Baustahl, total viel Metall aus der Autoindustrie, ja, also von unseren westlichen Ländern im Prinzip, ist alles gut wieder zerlegbar vielleicht, die Autos, ja, aber im Wesentlichen, diese Metalle werden ja nicht wieder genutzt, um wieder ein Auto zu bauen. Dadurch, dass sie auch so viele Legierungen haben und was weiß ich was, also verlieren wir die Wertigkeit der Metalle. Und dann wird es dann einfach als Baustahl eingesetzt, ja. Und was passiert? Weil das natürlich bei uns in unseren tollen westlichen Ländern, die durchgenormt sind bis zum letzten Eck, ist es halt nicht erlaubt, diese Metalle zu verwenden. Und die werden dann halt einfach zum Beispiel in die Türkei geschickt. Und wir haben gesehen, was dort passiert ist mit Erdbeben. Das war, glaube ich, letztes Jahr oder wann. Und das war eben ein mangelhafter Baustahl im Wesentlichen. Und dann sind die Gebäude eingestürzt und dann sind wir wieder bei dem Punkt, ja, okay, es ist skalierbar, wir haben das jetzt weltweit umgesetzt, aber auch mit welcher Wertigkeit, ja, also sozusagen unseren Schrott im wahrsten Sinne geben wir dann weiter und ja, die anderen Länder dürfen das dann einfach so einsetzen und wir sagen halt nicht, hey, das macht keinen Sinn oder halt, und da haben sich wahrscheinlich auch Leute bereichert natürlich und ein bisschen herumgeschoben und so. So gesehen finde ich eben nicht skalierbar komplett, ne?
Mhm. So, das gibt schon einen guten Teaser darauf, was wir jetzt eigentlich hier im Gespräch heute noch haben werden. Jetzt machen wir aber nochmal ganz kurz den Break, gehen nochmal zurück zu dir als Person, dass du dich vielleicht selber noch ein bisschen vorstellen kannst. Du bist ja Architektin und daher mal die Frage, woher stammt deine Motivation, Architektin zu werden? Oder wie kommt die Motivation zur Architektur?
Ja, also mein Papi ist eben Architekt, seit über 40 Jahren selbstständig in Wien. Und ja, so gesehen damit aufgewachsen auf jeden Fall. Schon als Kind irgendwie mit auf Baustellen gewesen und immer schon geliebt, ja. Und meine Mami hat ihn halt da auch begleitet, auch professionellerweise, weil sie Fotografin ist. Das heißt, sie hat natürlich auch seine Arbeit dokumentiert. Das heißt, wir waren halt auch viel oft gemeinsam, war ich mal mit der Mami auch unterwegs, Fotos machen und so. Also ja, von dem her einfach in die Wiege gelegt, sage ich mal. Und es war dann auch für mich so, ich hatte halt dann schon nachgedacht, was ich studieren sollte, und eigentlich war dann halt nur die Frage zwischen Informatik und Architektur. Also es war entweder Softwarearchitektur oder halt gebaute Architektur. Und ja, es wurde dann halt die Architektur, weil ich es eigentlich einen sehr schönen Beruf finde im Sinne von, es ist halt doch eben kreativ, aber halt auch sehr technisch, und das finde ich eigentlich wirklich cool. Also Künstlerin hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut, weil da ist es einfach so, da muss man sich irgendwie eigentlich ja diesen Rahmen, in dem man arbeitet, sich selber stecken, ja, und da gibt's keine Regeln sozusagen, die muss ich mir selber schaffen. Und in der Architektur haben wir natürlich eine Menge an Regeln, und ja, das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man so einen Rahmen gesetzt bekommt und dann quasi in diesen versucht, die beste Lösung zu finden.
Ja, cool. Jetzt, das können die ZuhörerInnen nicht sehen, du sitzt jetzt mehr oder weniger in einem Studio drin. Das ist ja auch so ein bisschen, weil Architektur nicht so dein einziges, sag mal, Leidenschaft, würde ich es jetzt mal nennen, ist, sondern du hast dich auch in der Wiener Musikwelt aufgehalten, was dich auch zum Radio gebracht hat. Hat das auch irgendwie den kritischen Blick auf die Baubranche für dich so entwickelt, den du jetzt hast? Oder mitentwickelt, besser gesagt?
Gute Frage. Also... ja, also ich habe vor 20 Jahren angefangen aufzulegen, damals wirklich noch so mit Schallplatten, und dann eben ist Radio auch so passiert, und eben auch in der Kultur so etwas gearbeitet mit Ausstellungen. Also ich hatte dann so mit Freunden einen Kulturverein im Wesentlichen, wo wir Partys aber innerhalb von Ausstellungen eigentlich veranstaltet haben auch. Und für mich war da halt immer interessant, auch die Architektur so als mitkuratierte Position zu verstehen. Also natürlich ist ein Museum grundsätzlich mal wertvoll, aber wenn wir halt einen White Cube speziell haben oder so, dann tauschen wir halt nur die Inhalte, also die Kunstwerke aus, und der Raum per se, der sollte halt möglichst neutral sein, damit wir uns auf die Kunst fokussieren können. Aber ich bin halt so ein neugieriger Mensch und finde es immer total aufregend, neue Räume zu erobern. Also einfach spannend, weil es halt für alle Sinne so irgendwie schön ist, einfach einen Raum zu erleben, den man noch nie betreten hat, ja, oder dann durch die Gänge zu gehen oder eben ein Gebäude so zu erfahren, ja, das ist einfach total spannend, und ich glaube, dass das halt auch, ja, dann so einen tieferen Eindruck hinterlässt, ja, also wenn ich jetzt eine Veranstaltung mache und die ist jedes Mal woanders, dann kommen Leute, sind überrascht von dem Space, und das ist eigentlich, ja, ich finde das halt spannend per se, der Raum. Und ja, diese Radio- und Musikgeschichte, also, naja, also den Blick auf die Architektur verändert, ich weiß gar nicht, ist natürlich so parallel gegangen, aber für mich war es dann halt über die letzten 20 Jahre natürlich auch interessant, so Entwicklungen in feministischer Sicht, oder dass wir mehr Diversität finden in Lineups, ist bis heute leider nicht ganz gelungen. Also es hat sich, finde ich, in den letzten 10 Jahren schon verbessert, ja, dass es einfach auch mehr thematisiert wird im Club. Aber es ist halt natürlich nach wie vor so, dass einfach der Clubbetrieb, also Promoter und auch vor allem Clubbesitzer, also da muss ich nicht gendern, weil die meisten sind leider männlich. Und also Lineups sind halt, oder waren vor allem früher, nicht so viele Frauen zu finden, ja. Also es gab schon anno dazu mal für mich Vorbilder auf jeden Fall. Und das war irgendwie sogar, bevor ich so angefangen habe aufzulegen, noch, finde ich, besser. Also irgendwie so um die Jahrtausendwende, da hat man bei coolen Partys schon noch mehr Frauen gesehen. Also das war Electric Indigo, Tina 303, Tip Curl. Also das waren meine Role Models, und das ist halt total wichtig, eben, dass man sich selber auch sozusagen repräsentiert fühlt oder jemanden sieht, weil dann trauen wir uns halt auch mehr zu, sage ich mal, ja, als wenn das jetzt nur weiße Männer sind. Oh ja. Und dann aber eben jetzt so, habe ich mich dann wieder auf die Architektur fokussiert, und irgendwie dann sehe ich halt, da ist es halt nochmal, also es ist für mich jetzt so ein Rückschritt, weil das, was sich jetzt in der Musik so ein bisschen verbessert hat, oder wo ich zumindest Hoffnung habe, dass sich mehr tut, weil die Kulturbranche ist natürlich schon eher diverser aufgestellt und offener, würde ich mal sagen. In der Architektur finde ich das jetzt halt noch ein bisschen schwierig, weil die ist natürlich schon sehr träge und sehr, ja, also ein bisschen schade, ja. da dauert das noch. Aber wir arbeiten dran, ne?
Ja. Finde ich interessant, dass du da, also die Frage haben wir ja, glaube ich, extra auch so gestellt, weil wir schon dachten, dass du so antworten wirst, auch bezüglich, was für ein Einfluss da kommt aus der Musikwelt, die ja schon in die Richtung da, ich würde jetzt nicht sagen fortschrittlicher ist, weil da natürlich auch immer noch viel anders und komisch läuft in der Hinsicht, aber dass man das halt mit auf die Architektur projiziert, und das finde ich sehr interessant, und bin gespannt, wie du dich da auch noch weiter einsetzen wirst. Nee, jetzt wieder zurück, Architektur, Nachhaltigkeit im Bauwesen und so weiter. Wir haben jetzt auch klar gesagt, wir wollen mit dir ein bisschen über Kreislaufwirtschaft sprechen. Also nicht nur über Kreislaufwirtschaft an sich, was das jetzt genau ist, sondern vielleicht, wie sie gerade ja so ein bisschen auch in der Öffentlichkeit benutzt wird. Also wie wird dieser Begriff Kreislaufwirtschaft derzeit interpretiert?
Ja, also eben, das ist eine gute Frage und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir eben gemeinsam da nachschärfen oder den Begriff besser vermitteln eigentlich, ja. Weil es ist natürlich jetzt auch wieder so ein Trendwort, ein Buzzword, das man gerne mal verwendet, wie auch natürlich Nachhaltigkeit hatte natürlich in den letzten Jahren auf jeden Fall da auch noch stärker gelitten darunter, dass es einfach für alles hergehalten wird und überall wird halt nachhaltig draufgeschrieben. Und es sind dann halt so Momente, wenn ich dann, also letztens war ich dann im Internet unterwegs und dann sehe ich auf so einem sozialen Netzwerk halt ein Posting von einer Baufirma, mehrere Fotos, sieht man dann so fröhlich konventionelle Abbruchmethoden, ja, von so alten Ziegelgebäuden, die natürlich thermisch suboptimal sind und vielleicht schwierig zu sanieren, aber ja, wird halt alles fröhlich abgebrochen. Dann so Fotos von ein paar Kühlschränken und irgendwelche Schachteln, also Kartonschachteln oder so, steht dann halt drunter, ja, Hashtag Kreislaufwirtschaft, weil sie halt ein paar Kühlschränke gerettet haben, ja. Und ich meine, ich denke mir so, Freunde, ihr reißt da gerade alles ab irgendwie und man sieht den Bagger, der da einfach reinfährt und nichts wird getrennt, die Ziegel einfach danke, tschüss auf die Mulde. Und das ist halt dann, finde ich, sehr problematisch, weil die haben jetzt zum Beispiel auch keine kleine Reichweite, ja. Und wenn jetzt dann Personen so ein Posting sehen und dann sehen sie diese Bilder und dann wird da halt irgendwie erzählt, dass da Kleinteile gerettet werden und Konten verkauft werden und weiter genützt quasi, juhu, dann ist das natürlich am Thema vorbei, ja. Und andere Personen, die jetzt nicht wie wir da irgendwie sich intensiv mit diesen Dingen befassen, glauben dann, das ist Kreislaufwirtschaft, weil ich irgendwie ein paar Elemente rette. Und es wird überhaupt nicht irgendwie erwähnt, dass wir hier gerade graue Emissionen abtragen und eben keine Rücksicht nehmen auf den Bestand und einfach, ja, neu bauen. Das ist halt dann ein Problem, würde ich mal sagen, ja. Und dann hatte ich auch so eine Weihnachtskarte bekommen. Da war dann halt auch so eine Illustration drauf, also so eine Zeichnung. Auch von einer Baufirma war das halt. Und da war dann halt auch irgendwie Weihnachtsmänner am Bau, die da rumarbeiten, aber auch wieder mal so konventionell abbrechen irgendwie ein Gebäude und auch so schön, man sieht die ganzen Ziegel, die schon so liegen und alles wird mit dem Bagger irgendwie kaputt gemacht und dann halt alles einfach in eine Mulde auch. Und auf dieser Mulde war dann so ein Recycling-Symbol und drunter stand halt einfach Kreislaufwirtschaft. Und ich meine, ich sehe mir das an und denke mir, meine Güte, Freunde, also wir sind doch die, die hier so gerade am Schaffen sind in der Branche. Also ich bin auch 100% davon überzeugt, dass in diesen beiden Unternehmen einfach wirklich engagierte Expertinnen am Start sind, die einfach echte Kreislaufkonzepte entwickeln und daran arbeiten. Also in diesen Firmen gibt es 100% eine Abteilung, die wirklich weiß, was das heißt. Jetzt finde ich das aber dann irgendwie entlarvend, wenn diese Personen sich offenbar nicht unterhalten oder dann nicht ein Veto einlegen und sagen, Freunde, sowas können wir nicht veröffentlichen, wir können nicht so eine Weihnachtskarte rausschicken, weil das einfach nicht korrekt ist, ja. Und dann bekommen urviele Menschen in der Branche diese Karten oder sehen dieses Posting und denken sich, ja cool, das ist Kreislaufwirtschaft, wenn ich ein Recycling-Symbol auf meine Mulde klebe oder an den Kühlschrank rette. Also richtig schwierig und...
Also da nehmen solche Firmen, die sowas rumschicken, halt ihre Funktion als Role Model halt gar nicht wahr, dass sie halt auch den Leuten eigentlich was ganz anderes zeigen könnten und denen halt helfen könnten, das Thema besser zu verstehen, ne?
Absolut, ja. Und da finde ich, eben müssen wir halt dann nachfragen, ja, so... Weil es ist natürlich jetzt auch leicht zu sagen, okay, das finden wir nicht gut und so und jetzt darüber zu lästern, ja. Aber natürlich ist es eigentlich auch wichtig, da in Kontakt zu treten. Also bei der einen Firma habe ich das versucht, das anzusprechen. Weil ich glaube einfach, dass die natürlich das gar nicht so am Schirm haben, also und die Verantwortung auch gar nicht so verstehen vielleicht, ja. Also ich finde das dann wichtig, das jetzt gar nicht vorwurfsvoll per se so zu machen, aber halt eben in den Dialog zu gehen und nicht jetzt nur verurteilen sozusagen, sondern wir müssen ja das gemeinsam eben schaffen, dass wir da was ändern, ne?
Ja, was ich so manchmal das Gefühl habe bei solchen Sachen ist, wie du schon gesagt hast, da gibt's in den Firmen sicherlich Leute, die sich auskennen und Bescheid wissen, aber die Karten, diese Weihnachtskarten und diese Poster, die machen ja nicht diese Leute, da gibt's ja dann auch bei den Firmen Marketingabteilungen für. Und jetzt jeder, der hier bei von unseren ZuhörerInnen jemand mit Marketing-Erfahrung zu tun hat, natürlich ist Marketing halt professionelles Anlügen. Meiner Meinung nach, es gibt sicherlich auch Ausnahmen, wie überall, Leute, die das vielleicht irgendwie gut machen, aber im Endeffekt geht es ja beim Marketing darum, etwas so gut wie möglich oder so falsch wie möglich, wenn es nur so geht, darzustellen und damit halt irgendwie sich einen Namen zu machen. Ja, wir hatten da ja auch schon mal eine ganze Episode über mit der Moni, wo wir auch über Greenwashing gesprochen haben in der Baubranche. Das ist ja, hier geht ja in die gleiche Richtung. Das ist halt einfach ein Problem.
Absolut. Also da können wir auch auf die Green Claims Directive halt hoffen, dass da halt mehr Klarheit kommt. Ja, also dass es einfach verboten wird, dass man solche Sachen auf sein Produkt draufklebt und sagt klimaneutral, klimapositiv und in Wahrheit. Ja. Also da hoffe ich natürlich auf die EU auch wieder, dass wir da vorankommen. Ja.
Also ist jetzt der Begriff Kreislaufwirtschaft derzeit noch ein Werbeslogan? Also ähnlich wie jetzt bei Nike oder so, just do it,
nur nicht halt von der ganzen Marke, sondern eher von so einer ganzen Branche. Mit dem Unterschied aber, dass das Just Do It halt noch ein bisschen fehlt, ne?
Ja, also ich finde natürlich das sehr schönen Vergleich, weil ich meine, das ist ja die Wahrheit, alles schön und gut, aber jetzt nur, weil ich mir halt ein T-Shirt anziehe, wo Just Do It draufsteht, bin ich halt original keinen Meter sportlicher geworden, ja. Also da brauche ich dann natürlich halt schon noch den eigenen Effort und dazu brauche ich eigentlich das T-Shirt auch nicht, ja. Also das ist halt genau der Punkt einfach. Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, beides sind Begriffe, die halt in sich einfach eine extreme Komplexität mitbringen. Und das ist natürlich etwas in unserer Zeit, was nicht so gern gesehen ist, wo einfach auch dann Angst vorherrscht irgendwie, weil es ist einfach so ein komplexes Thema, wir können ja nichts losgelöst betrachten. Also es hängt halt alles zusammen, ja. Und ich glaube, dass eben in unserer linearen Wirtschaft wurde das halt alles immer außen vor gelassen. Es ging immer nur um Geld die letzten Jahrzehnte und eigentlich Jahrhunderte. Also ja, sehr lang schon. Und immer nur dieser Profitgedanke ist natürlich immens problematisch, ja. Und ich meine, das finde ich halt dann auch wieder interessant, weil natürlich die EU, also mir geht natürlich das Herz auf, also wie ich die Taxonomie das erste Mal gesehen habe, oh mein Gott, danke. Und das ist aber halt so absurd, ja, weil es geht natürlich darum, dass zum Beispiel diese ganze Sustainability und Transformation, die halt nötig ist, damit wir irgendwie auf diesem Planeten als Menschheit noch leben können in einigen Jahrzehnten und so, braucht halt schon jetzt sehr viel auch Investment eigentlich. Und das ist halt total komisch, weil eigentlich ist es ja auch, finde ich, ein total tolles Wirtschaftsmodell, also ein Business Case eigentlich. Verstehen jetzt die Leute aber nicht, also auch bei uns in der Regierung so Personen, die eine Hälfte halt leider. Und die brauchen halt Zahlen. Also das sind halt Personen natürlich, die interessiert nur Zahlen, die verstehen einfach nur Zahlen. Ja, da kann ich denen Geschichten erzählen und die verstehen Nachhaltigkeit nicht, ne? Die wollen einfach nur bewerten und Bilanzen und da, ja.
Skalieren,
endloses Wachstum, gib ihm, ja. Ich meine, dann müssen wir halt so eine Taxonomie aufbauen, die komplett umfangreich ist und irre, damit wir halt diese wirtschaftlichen Tätigkeiten bewertbar machen und damit es uns gelingt, sozusagen die erforderlichen Finanzströme in Green Investments zu lenken, ja. Wo man sich eigentlich so fragt, hey Leute, warum haben wir überhaupt Investments, die nicht green sind? Ich meine, so denke ich halt. Wir könnten jetzt auch einfach gemeinsam sagen, hey bitte, wir sind so viel gescheiter geworden über die letzten Jahrhunderte, ja. Es ist ja mega. Also ich bin jetzt voll stolz auf uns Menschheit auch, was wir schon alles geschafft haben. Also das rührt mich immer wieder. Und wir könnten ja einfach sagen, hey, wir hatten noch in keinem Zeitpunkt der Geschichte natürlich so viel Wissen wie jetzt, waren auch noch nie so vernetzt und diese Möglichkeit wie wir jetzt, ich meine, wir sitzen hier gerade in drei Ländern, oder? Mhm. Und ich meine, das ist doch mega, ja, und können uns austauschen und wir haben uns auch woanders getroffen, oder? Und das ist ja einfach so toll, dass wir dann auch in Kontakt bleiben können und jetzt haben wir Hörerinnen hier, die auch in diversen verschiedenen Orten sich befinden, wenn sie das anhören, ja. Das wäre doch die totale Chance einfach, dass wir da jetzt gemeinsam halt weitermachen, ja, und zurück zu Start würde ich mal sagen und keine Angst vor Veränderungen. Was ich eigentlich sagen will, natürlich, wir sollten halt das Wirtschaftssystem ändern. Taxonomie ist halt jetzt so ein Instrument, damit wir in diese Richtung kommen, weil halt leider diese Strukturen noch die sind, die präsent sind, ne. Und wir jetzt halt auf einmal nicht finanzielle Aspekte quasi bewertbar machen müssen, wo das eigentlich so urmenschlich ist, so Sachen so. Lebensqualität für alle, ein Dach über den Kopf für alle Menschen, also SDGs einfach, also wie so Kindergartenzeichnung irgendwie oder Volksschule.
Schlagwort Dach hast du jetzt gerade gebracht, du hast ja noch ein schönes Beispiel auch zu dem Thema gehabt mit einem alten Bauwerk in England.
Also ich finde dieses Buch grundsätzlich, also das habe ich irgendwie letztes Jahr dann entdeckt, das von Vittorio Magnani Lampugnani, ich weiß nicht genau, ob ich es jetzt richtig habe, ein Italiener, Architekt und Professor, und das heißt, also das Buch heißt Gegen Wegwerfarchitektur, bricht mir ehrlich gesagt wirklich aus der Seele, und er erzählt da die Geschichte vom Speisesaal des New College in Oxford. Grundsätzlich wurde dieses New College eben 1379 schon gegründet, also schon ja, ziemlich alt. Und dieser Speisesaal ist überspannt mit 13 Meter langen 60 mal 60 massiven Eichenbalken. Und dann war irgendwie halt viel später dann so 1860 auf einmal Probleme. Die Holzkonstruktion war von Insekten befallen und oh mein Gott, das Ganze ist nicht mehr tragfähig. Die Ingenieure haben sich dann halt geplagt, was machen wir jetzt? Dann war irgendwie, glaube ich, sogar schon der Gedanke eines Abbruchs am Tisch mehr oder weniger, bis sie dann sich überlegt haben, hey Moment, da gibt's doch Ländereien hier irgendwie. Und dann fragen die dort den Förster in dem New College und sagt er ganz locker irgendwie so, ja Freunde, wir haben einen ganzen Wald, der wurde irgendwie vor 500 Jahren genau dafür angelegt, weil die Richterinnen haben das halt schon kommen sehen, ja. Also ich meine, das ist halt Nachhaltigkeit, da brauche ich jetzt nichts groß zahlen, bewerten, irgendwas, Taxonomiekonformität, sondern ja, danke. Da haben Menschen halt mitgedacht, so, okay, da wird es Probleme geben. Holz ist halt auch ein natürliches Material. Da gibt es halt dann Tierchen, die sich freuen und da auch ein Zuhause entdecken und dabei halt das ein bisschen kaputt machen vielleicht. Und eben solche Eichen brauchen dann halt auch eine gute Zeit, dass sie die erforderliche Größe haben und Tragfähigkeit entwickeln für solche Balken. Und das ist halt, finde ich, eine wunderschöne Geschichte, ja. Und auch, dass es einfach natürlich lokal, direkt dort einfach auf der Länderei gemacht wurde. Das, finde ich, ist Nachhaltigkeit. Finde ich fantastisch einfach.
Mhm. Ja, richtig coole Geschichte. Da habe ich jetzt auch noch nie gehört. Finde ich auch total beeindruckend, dass man halt auch wirklich sagt, pflanzen einfach die Bäume direkt an in dem Moment, wo wir das Gebäude bauen. Ist natürlich jetzt auch nicht hochskalierbar auf alles. Wir können jetzt nicht irgendwie jedes Gebäude, das wir bauen, nebendran einen kleinen Wald setzen und hoffen, dass dann da...
Naja, wieso nicht?
Ja, man kann es mal versuchen.
Wäre kein Fehler, glaube ich. Also ich finde überhaupt, so die Pflanzen kommen ein bisschen zu kurz oder halt... Also ich bin halt ein großer Herr Professor Braungart-Fan, ja, also das ist ein Cradle-to-Cradle-Erfinder und der Chemiker. Ich meine, das taugt mir natürlich total, weil der halt alles so im Detail auch erklärt und so. Aber es ist ja wirklich das Problem, denke ich, unserer Zeit, dass wir einfach, er sagt dann halt so, der Mensch glaubt ja nur, es ist gut, wenn wir nicht dabei sind, ne? Also dieses, wir haben uns so losgelöst von der Natur, also wir sehen uns so quasi Natur und Kultur als Gegensätze und ich finde das eigentlich schade, ja. Und deswegen hatte ich auch am Anfang gesagt, eben damals beim Crystal Palace, da wurde die Natur noch etwas ernster genommen. Ah, den Baum lassen wir, ja. Das hat sich dann aber eben verändert in der Phase, also durch mehr und mehr Industrialisierung und so, dass wir halt jetzt mittlerweile eigentlich komplett den Bezug zur Natur verloren haben, ja. Und ich meine, wie arrogant sind wir eigentlich? Also wir sind ein Teil davon, ja. Also wir können nicht ohne diesen Planeten. Das ist ja so komisch, dass wir irgendwie glauben, wir sind so die, ich weiß nicht, was sind wir denn? Also extra, special. Also das ist ja irre. Und ich glaube eben, es geht genau darum, dass wir wieder so mehr in Dialog halt treten oder in Kollaboration mit der Natur, mit Tieren, genauso wie mit Pflanzen. Weil die können uns komplett helfen. Und ich meine, die sind einfach so gescheit und faszinierend, ja. Also, man wusste dir zum Beispiel, dass so Blumen, also die sind negativ geladen quasi, ja, also die Elektronen. Und die machen dann, das ist halt ein Sound im Prinzip, den können wir Menschen nicht wahrnehmen. Aber wenn wir jetzt da mit so einem Messgerät, also mit so einem Gerät, das können wir das umsetzen auf einen Speaker. Und dann hört man halt dieses Geräusch, ja, von dieser Ladung, negative Ladung. Und die Bienen, die hören das halt, also die brauchen dazu keine Technik, die hören das von sich aus. Und deswegen wissen die halt so, die hören einfach die Blume, sind fliegen dahin, gell, Magibim. Und dann landen die da, ja. Sobald die jetzt auf die Blume gehen, ja, weil die Bienen sind positiv geladen, ich meine, wie geil ist das, ja. Dann setzen die sich so drauf und dann natürlich die Pollen, negativ, wupp, flutschen gleich mal auf die Biene drauf, ja, weil die ziehen sich natürlich an. Und dann ist aber auch die Blume stumm. Und deswegen wissen andere Bienen ja auch so, jeder ist schon abgeholt quasi. Mhm. Also es ist halt einfach faszinierend, oder? Ich meine, großartig.
Auf jeden Fall, richtig. Das ist auf jeden Fall faszinierend. Ich würde auch noch ganz kurz was dazu sagen. Das Beispiel mit den Bienen fand ich jetzt richtig, richtig lustigen, guten Einschub. Das mit diesem Waldthema, wollte ich nur einfach nur einen Kommentar noch dazu sagen. Solange man diesen Wald aber nicht vertikal mit ans Gebäude hängt und auf krassen, super riesigen Betonkonstruktionen auflagert, die aus dem Gebäude rauskragen, bin ich doch eher dafür, dass man vielleicht ein kleines Naturschutzgebiet neben jedem Gebäude mit aufbaut.
Ja, oder dass wir halt wirklich... Also da gibt es ja auch ein tolles Projekt für grüne Erde eben von Terrain-Architektur. Es ist halt Architektur und Landschaftsarchitektur zusammen. Also die Expertise ist dort halt auch gebündelt. Und die haben halt so ein Gebäude eben errichtet. Also grüne Erde, auch Produktion ist dort tatsächlich. Also die haben halt einfach so Innenhöfe gemacht. Das ist so eine Holzkassettendeckenkonstruktion. Und dann gibt es halt einfach so regelmäßig verschiedene große Höfe. Und da haben die einfach Pflanzengemeinschaften sich überlegt, die dann dieses Gebäude tatsächlich klimatisieren quasi. Also die haben keine Belüftungsanlage oder Klimaanlage oder so, sondern die schaffen das tatsächlich mit den Pflanzen, ja. Da müssen wir, glaube ich, zurückgehen. Was brauche ich eine TGA ohne Ende? Ja, also natürlich können wir heizen, können die Pflanzen jetzt so nicht vielleicht. Gewisse Dinge werden wir natürlich noch technisch lösen, aber wir könnten sehr viel wieder ersetzen, glaube ich, mit natürlichen Modellen einfach. Und das fehlt mir teilweise, weil in unserer technischen Branche, ja, also don't get me wrong, ich bin totaler Technik-Fan, ja, das ist ja nicht so großartig, nur ich glaube, dass wir da manchmal ein paar Schritte zurück und halt wieder zu quasi einfachen Lösungen, ne? Also die Pflanzen, die machen dann halt keinen Müll oder so, ne? Die muss ich nicht die Filter wechseln. Die verlieren selber ihre Blätter, machen neu, also ich meine, mega. Und zum Beispiel in dem Gebäude haben die halt jetzt tatsächlich keine Hausmeisterin oder Technikerin, sondern halt zwei Gärtnerinnen angestellt, ja?
Ach, super.
Danke.
schwer jetzt wieder weiterzumachen gerade. wir kommen auf jeden Fall nochmal zu diesen Themen sowieso zurück. Jetzt sind wir aber eigentlich noch, immer noch bei der Kreislaufwirtschaft. Du hast es eigentlich auch schon so ein bisschen gesagt, aber was können wir halt tun, dass Kreislaufwirtschaft für Qualität und soziale Teilhabe steht und nicht nur dafür, dass das Gewissen von Baubeteiligten halt irgendwie reingewaschen wird?
Ich würde eben sagen, also dass es einfach eine komplexe Sache ist, ja. Und ich glaube, deswegen sind so zwei ganz wichtige Worte unserer Zeit einfach eben Kommunikation und Komplexität umarmen. Also eben keine Angst zu haben vor der Komplexität. Das bedeutet halt natürlich, also wir hatten ja jetzt über die letzten Jahrzehnte wirklich diese Vorliebe für Expertise. Ja. Es werden im Moment halt in der Gesellschaft noch immer vor allem die Personen ernst genommen, die quasi voll tief in einer Materie drin sind und halt wirklich Details. Und dann ist das irgendwie Herr Professor so und so und blablabla und hat so und so viele Papers veröffentlicht, peer-reviewed und muss alles so quasi wissenschaftlich fundiert sein, was ja gut ist, ja. Also ich will das jetzt nicht in Frage stellen, ja. Nur wir haben, glaube ich, ein bisschen verloren diese andere Komponente, eben so Personen, die im Prinzip eher verbindend denken, ja, und eben so versuchen, Strukturen zu erkennen, also eher so Systemdenkerinnen im Prinzip. Das ist nämlich sehr schnell negativ besetzt im Moment, finde ich. Also wenn man so sich mit zu vielen Themen auseinandersetzt, dann ist das so quasi, ja, du hast ja keine Ahnung von nichts, ja, du bist so Johanna Dampf in allen Gassen. Und ich finde das aber, wir brauchen halt beides, ja. Also alle von uns haben ja so unterschiedliche Qualitäten und das ist etwas, was, glaube ich, in unserer Welt ein bisschen zu kurz kommt, weil also jede von uns einfach hat andere Stärken, ja. Und man kann nicht einfach sagen, so, jetzt sollen alle Expertinnen werden und da stecken wir aber, glaube ich, so in der Baubranche auch, dass dann halt ein Planungsteam da sitzt und die haben halt, sind dann voll gut mit, ja, wir lösen das technisch, ne? Ja, können wir dann super TGA, noch mehr. Und dann fehlen uns aber Personen, die da einfach am Tisch sitzen und sagen, hey, halt mal, wo sind denn eigentlich jetzt die Pflanzen? Also ich meine, unsere Planungsteams, würde ich jetzt mal wagen zu behaupten, sind halt vorwiegend weiß, offiziell hetero und so weiter und so fort. Also und wo sind jetzt die Frauen, wo sind Personen mit anderen Lebensformaten? Ja, das ist halt überhaupt nicht vertreten, ja. Partizipation ist natürlich ein schwieriges Wort, macht gleich sehr viel Abwehrhaltung, ja. Aber es geht ja auch, wie wir gesagt haben, schon, Beton funktioniert halt dann auch schnell einfach, ja. Schnell neu bauen, zack, 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 alles schnell fertig. Ich meine, so ein Stress beim Bauen, ja. Ich meine, wir machen da Gebäude, die sollten im Idealfall 300 Jahre mindestens stehen eigentlich, ja. Wir reden immer von 60 Jahren, LCA, haha. Ist ja schon ein Glück, wenn ein Gebäude heutzutage 60 Jahre alt wird, ja. Ich meine, das ist, wir reisen ja normal nach 20 Jahren schon abfröhlich. Ich glaube, wir sollten uns eigentlich mehr Zeit in diesen Planungsprozess ganz am Anfang nehmen, ja. Und eben dann, Kommunikation ist halt latent mühsam. Ich meine, das kennen wir doch alle, ja. Also mit unseren besten Freundinnen und Familienmitgliedern ist auch nicht immer nur Spaß, ne. Aber es ist ja einfach wertvoll. Und wenn wir uns diese Zeit nehmen und es ist dann manchmal vielleicht mühsam, also ich finde, man kann dann ja sehen, wie wir uns alle so gemeinsam entwickeln. Also wenn man sich auseinandersetzt, ehrlich. Keine Angst hat auch vor Konflikt. Das ist ja auch so diese falsche Annahme, zum Beispiel, Frieden bedeutet Konfliktfreiheit. Das ist ja nicht wahr. Also das ist ja wieder dieses dualistische Denken, dieses Schwarz-Weiß. Das ist unsere Welt. Expertin oder Nicht-Expertin. Totale Ahnung, ich glaube dir, oder du hast einfach keine Ahnung. Das, was du sagst, ist unwichtig, weil du hast kein Paper, du bist keine Professorin. Die Wahrheit ist aber dazwischen. Also die Welt ist ja so Grayscales und Colorscales und ich meine, das ist einfach Vielfalt, ja. Deswegen fände ich es cool, wenn wir halt sozusagen im ganz frühen Prozess uns da mehr Zeit nehmen könnten, Dinge durchzudiskutieren. Also warum machen wir zum Beispiel Wettbewerbe für eine Schule, ja? Und ich meine, da ist einfach nie vorgesehen, dass ich mit einer Lehrerin mich unterhalte oder mit einer Schülerin, ja? Also wenn ich eine Schule errichten würde, ja, wünsche ich mir, dass ich da hingehen kann eine Woche mal, mich einquartiere und einmal stille Beobachterin bin. Einfach die Kinder anschaue. Wie tun die? Und zwar auch ortsbezogen. Natürlich sind Schulen weltweit grundsätzlich, kann man mal sagen, ähnlich. Aber ich finde es trotzdem, eine Schule in Wien ist vielleicht anders als, ich weiß nicht, in Berlin, ja?
Ich finde jetzt Schule tatsächlich ein gutes Beispiel, sorry, dass ich dich unterbrechen muss, aber ich finde es mit der Schule gerade so cool, weil du sagst, du sprichst nie mit einer Lehrerin oder einer Schülerin. Ich glaube, dass halt die wenigsten von denen überhaupt an der Architektur ihres eigenen Lehrplans wirklich eine Freiheit haben, sich zu beteiligen. Das ist ja schon das Problem, wenn man über die Schule denkt zum Beispiel.
Richtig.
Also dann, warum sollten die dann quasi beim Gebäude betreten, wenn sie nicht mal bei ihrer eigenen Arbeit die Expertenmeinung einbringen können, die beispielsweise wir als Bauingenieurinnen oder du als Architektin halt einfach einbringen darfst. Und das ist natürlich dann ein bisschen weiter auch hergeholt. So, dann Natürlich wäre es super, wenn man es macht, aber es ist halt, wir sind einfach nicht mal auf anderen Ebenen so weit, dass man in bestimmten Berufen Teilhabe hat.
Genau, es gibt einfach sozusagen in unserer Welt viel zu wenig so Ressourcen, weil es ja unbezahlt ist. Also natürlich kann ich jetzt, wenn ich einen Schulwettbewerb mache, kann ich irgendwo jetzt mir Lehrerinnen suchen, mit denen ich mich austausche, und natürlich kann ich das in Eigeninitiative machen. Aber ein Wettbewerb ist ja sowieso schon eine finanzielle Katastrophe für jedes Büro, ja, wenn du es nicht gewinnst. Und ich meine, das finde ich einfach schade, weil wir einfach in unserem Wirtschaftssystem gibt es diese Position Research eigentlich nicht. Ne? Das ist dann immer so diese Eigenleistung, die musst du dir erst finanzieren über etwas anderes. Ja? Also wir können natürlich aus Interesse, oder wir lagern es eben dann aus an Forschende auf den Universitäten. Ja, das brauchen wir alles, will ich nicht in Frage stellen. Nur ich würde mir wünschen, so wie du auch sagst, warum können wir nicht diese ganzen Dinge auch in den täglichen Berufen, mehr Feedback, mehr Kommunikation, das können wir ändern, ne? Das wäre halt super wichtig, glaube ich.
Ja, ich finde es auch so, du hast es vorhin noch mit den Experten, dass es ja einmal die eine Seite gibt, ja, ich bin keine Expertin, deswegen darf ich nichts sagen, und ich bin Expertin, deswegen habe ich quasi mehr zu sagen. Das geht ja auch noch sogar in eine andere Richtung, dass jetzt zum Beispiel auch wieder zum Thema Kommunikation, es gibt jetzt halt so Baufirmen und Unternehmen, die machen seit 50, 60, 70, 100 Jahren das Gleiche, und jetzt plötzlich kommt das Thema Nachhaltigkeit mit rein. Und jetzt wird halt von den, jetzt muss man glaube ich auch nicht gendern, von den meisten alten Bauschaffenden da, die da halt irgendwie unterwegs waren, halt erwartet, dass sie plötzlich Nachhaltigkeit verstehen. Und die sind natürlich oft dann auch, ja, vielleicht auch eitel, einfach überhaupt nicht anzuerkennen. Stolz, genau das Wort. Das ist eigentlich stolz anzuerkennen, dass sie eigentlich gar nicht genug Ahnung davon haben. Und gehen dann damit mit dem Thema so um, wie sie es für richtig halten, ohne es dann auch selber an einem bestimmten Punkt zu hinterfragen. Und das ist ja auch sowas, was mit Kommunikation ja eigentlich auch erledigt werden kann, wenn man auch mal zugeben könnte, was für uns jetzt leichter fällt, zu sagen, hey, ich weiß es einfach nicht. Ich will jetzt hier jetzt nicht wieder framen, aber es ist so ein bisschen auch meine Erfahrung gewesen, zumindest gerade älteren Männern schwerfällt, das so zu tun, gerade in der Baubranche. Und das muss halt auch mit Kommunikation halt auch einfach, glaube ich, bearbeitet werden, dass man so zulassen kann, so, ey, es ist vollkommen in Ordnung, wenn du dir jetzt hier Hilfe holst sozusagen, und du musst das jetzt nicht wissen.
Absolut, also ja, auch meine Erfahrung irgendwie, also ich meine, ich stelle schon gern Fragen, ja. Also natürlich, ich habe schon grundsätzlich auch so im Beruf oft Angst, dass die Leute glauben, ich bin nicht gescheit genug. Ich würde auch wagen zu behaupten, dass es halt auch so ein Female Trait ist, weil ich das auch in der Musik einfach immer hatte, dass ich immer gedacht habe, ich bin nicht gut genug einfach, und weil dir das halt als Mädchen halt, was wir haben einfach nicht die T-Shirts, wo drauf steht, I'm loud, I can do it, I'm great. Wir haben halt T-Shirts, I'm pretty, I'm cute, pink and nice and I'm sweet. Und also obwohl meine Eltern mich ja natürlich nicht so erzogen haben, also meine Eltern haben mich ja gefördert, da hatte ich halt diesen Vorteil, den sehr viele andere Personen halt nicht haben, oder Frauen in dem Fall. Und ja, diese Unsicherheit und dieses aber Überselbstbewusstsein, was halt Männern sozusagen so mitgegeben wird, führt dann aber auch zu so einem falschen Stolz eben, weil Fragen ist ja was Gutes, ja. Also ich finde das nicht schlimm. Mir ist lieber, dass jemand im Projekt early on irgendwie fragt oder sagt, ich, wie ist das jetzt nochmal? Warum machen wir das so? Und also irgendwie nachzufragen. Aber ich habe oft das Gefühl, da tun dann alle so, ja, wir sind alle einer gescheiter als der andere, und keiner traut sich irgendwie zuzugeben, dass er irgendwas nicht weiß. Und eigentlich ist es also hinderlich, ja. Und wenn du dann irgendwie 4 Monate später kommt das Thema wieder auf, und dann denkst du, hey, das hatten wir doch schon. Also ich finde auch mehr Mut zur Lücke also zuzugeben. Wir können nicht alle alles wissen, ja, aber jede von uns weiß halt andere Sachen, und das ist ja toll. Wenn wir uns dann unterhalten und austauschen, haben alle gewonnen. Ja, also geht ja nicht darum, wer ist die Gescheiteste auf der Welt. Ich meine, Entschuldigung. Also ich habe diesen Plan nicht, geht ja gar nicht.
Den Abschweif dahin fand ich jetzt schon sehr interessant. Auf jeden Fall wichtig, dass man darüber spricht und dass man das da jetzt auch niemanden verurteilt für, sondern dass man halt sagt, hey, Michi hat es ja vorher auch gesagt, es ist in Ordnung. Du musst es nicht alles wissen. Jetzt, die Folge hier, die geht jetzt ja schon so ein bisschen in die Richtung, dass man auch die Leute zum Nachdenken anregt. Und ich würde jetzt vielleicht gerade mal noch 2 kurze Themen vielleicht, oder ein Thema zumindest, ein bisschen ankratzen. Müssen wir jetzt nicht so ausführlich machen, weil wir jetzt natürlich auch keine Experten und Expertinnen dafür sind. Nicht, dass wir dann hier einen auf die Schnauze kriegen. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen auf der Agenda so stehen gehabt, so über den Impuls jetzt, dass wir hier in Europa jetzt viel sprechen, wie können wir nachhaltig bauen, wie können wir die Welt wieder besser machen und wie sie wieder retten. Und das hängt ja alles so ein bisschen mit Kolonialismus auch zusammen und dem Neokolonialismus. Und vielleicht können wir uns da noch ganz kurz drüber austauschen. Einfach nur als Denkanstoß für die Zuhörerin.
Also ich muss ehrlich sagen, dass mir das halt auch sehr spät erst irgendwie so überhaupt bewusst wurde, oder ich gar nicht so drüber nachgedacht hatte. Dieser Eurozentrismus, der war mir einfach nicht bewusst. Ja. Das hatte ich nicht am Schirm, wie selbstverliebt wir einfach sind. Ja. Also wir glauben halt, wir sind die Gescheitesten, wir sind die Besten, danke. Und auch zurück zum Crystal Palace, also in der Industrialisierung und so, ich meine, England war halt einfach die größte Kolonialmacht. Zu einem Zeitpunkt haben die einfach ein Viertel der Welt besessen sozusagen oder besetzt, ja. Das ist einfach komplett irre, ja. Und haben natürlich ausgebeutet wie die Wilden, ja. Also mit Geschichte tun wir Menschen uns natürlich ein bisschen schwer. So, ja, ich bin ja nicht schuld und es ist jetzt fertig und komm jetzt, get over it, ja. Ich finde, das ist so einfach, ja. Natürlich sind wir drei jetzt nicht persönlich schuld an der Weltgeschichte, ja, ist ja klar. Aber es ist schon wichtig, dass wir uns überlegen, was ist auch daraus resultiert, ja, weil das sind natürlich einfach Hinterlassenschaften. Also auch zum Beispiel großartiges Buch von Dipo Folayi, das Africa is not a country. Ich habe es jetzt noch gar nicht durchgelesen. Komplett ist auch so, sage ich mal, keine einfache Kost, weil das ist halt kein fröhliches Thema. Also der beschreibt halt diese ganze Situation mit Afrika und wie einfach die Besetzer damals dann eigentlich so fröhlich Afrika aufgeteilt haben und einfach über die Karte einfach Striche gezogen haben und das gehört dir, das gehört mir. Und das führt natürlich oder führte dann natürlich dazu, dass hier ja teilweise Völker komplett auch getrennt wurden. Also da wurde ja keine Rücksicht auf die Bevölkerung genommen, ja, und da gab es dann verschiedene Kulturen und die wurden einfach durchgeschnitten oder die hatten ihre Wasserquellen dann in dem einen Land und ihre andere Bewirtschaftung im anderen Land. Ich meine, wie soll denn das funktionieren? Ja, das ist ja crazy. Da wurde nicht nachgefragt, sondern einfach entschieden. Und deswegen hat sich das ja dann auch zu politisch schwierigen Prozessen bis heute sozusagen herausgebildet. Also das sind natürlich noch immer so vorherrschende Machtstrukturen, ja, vom globalen Norden wird dann natürlich bis heute eigentlich gewisse Dinge ausgenutzt, also jetzt mit vielen Ländern. Also wenn wir einfach nur sagen, dann immer in der Klimadebatte, ja, aber China, die sollen jetzt mal da das CO2 und so, ja. Ja, Freunde, schön. Aber jetzt überlegt's mal, wie viele Produkte hier in meinem Zimmer jetzt gerade mal aus China sind, ja. Und wir haben halt immer alles so ausgelagert, schön. Wir haben unsere Umweltthemen und ja, das ist günstig da zu produzieren und einfach tschüss. Und wir überlegen uns überhaupt nicht, ja, kümmert sich dann Indien drum oder weiß nicht, andere Länder halt, ja. Und dann gehen halt die ganzen Chemikalien ins Wasser und uns war es wurscht quasi, ja. Dass die jetzt zurückkommen natürlich, weil Welt ist halt so eine Kugel und irgendwie ein geschlossenes System, ja, haben die halt nicht überlegt oder vergessen, die da so schlau ihre Profite gezogen haben und es bis heute irgendwie eigentlich tun, ja. Also deswegen, da sind wir jetzt wieder bei dieser Komplexität, weil wir können halt Nachhaltigkeit auch nicht losgelöst von diesen Situationen, die noch immer geopolitisch vorherrschen, betrachten. Und auch so diese ganze Klimadebatte, so also die meisten wissenschaftlichen Arbeiten kommen aus dem globalen Norden. Also da hatte ich so einen tollen Vortrag von Lucia Muriel, das ist eine Psychotherapeutin und Psychologin, denke ich auch, die in Berlin vor allem mit Personen mit Fluchterfahrungen arbeitet oder ausschließlich mit Personen mit Fluchterfahrung. Und die hat das eben in dem Vortrag gesagt, ich hatte das auch nicht am Schirm, ja, dass es eben so ist, dass einfach, auch jetzt wieder in dieser Klimadebatte, es ist schon wieder, wir haben die Lösung und dann retten wir die Welt mit unseren gescheiten Ideen, anstatt dass wir jetzt mal alle mit einbeziehen und eigentlich nachfragen, speziell in anderen Ländern, die eigentlich dann auch stark von der Klimakrise betroffen sind bereits, ja, und mit den Menschen kollaborieren und sagen, was brauchen wir gemeinsam jetzt, was müssen wir tun, ja, und eben wieder in diese Verbindung treten, ja. Also dieses in Verbindung treten ist halt so, finde ich, das Grundthema, also wir haben uns einfach so abgelöst, ja, also wir sind so unempathisch geworden oder halt, da finde ich halt zum Beispiel Donna Haraway auch einfach fantastisch, eine amerikanische Philosophin oder ja, Forscherin und Vordenkerin, würde ich jetzt eigentlich eher sagen. Und ihr Buch Unruhig bleiben, finde ich sehr spannend, weil sie da wirklich so verschiedene Geschichten erzählt, wie verschiedene Spezies und Sachen in Verbindung treten. Und dann schreibt sie zum Beispiel, das finde ich sehr schön, also sie hat eigentlich das aufgegriffen von einer Kollegin von Marilyn Stroughton, einen Satz, und zwar, es ist von Gewicht, mit welchen Ideen wir andere Ideen denken. Und sie hat das dann aber so weiter noch formuliert und das würde ich jetzt kurz eben hier zitieren. Dann schreibt sie, es ist von Gewicht, welche Gedanken Gedanken denken. Es ist von Gewicht, welche Wissensformen Wissen wissen. Es ist von Gewicht, welche Beziehungen Beziehungen knüpfen. Es ist von Gewicht, welche Welten Welten verweltlichen. Es ist von Gewicht, welche Erzählungen Erzählungen erzählen. Also ich finde, das ist einfach so großartig, ja, weil also Informationen sind auch für alle irgendwie eigentlich anders, je nachdem, welchen Hintergrund wir haben und wie wir an die Sache rangehen. Und je mehr Perspektiven wir so reinholen, desto eher kommen wir auf gute Lösungen einfach. In Kontakt treten wäre, sage ich mal, der Vorschlag, ja, und auch eben sich bewusst werden über diese teilweise Arroganz, die halt so, finde ich, vorherrscht und ist halt mega komplex eben. Und ja, da geht's natürlich in Politik und Wirtschaftssystem ändern. Ich glaube, wir schaffen das, ja.
Ja, die hauen wir einfach mal hier in die Shownotes.
Vielleicht noch ganz kurz, noch einmal ganz kurz zum Neokolonialismus. Gehört ja eigentlich auch ein bisschen dazu, ganz am Anfang die Skalierbarkeit von Beton. Du hast ja gesagt, Flip, der Beton hat es ja weltweit geschafft. Aber wenn ich mich halt so ein bisschen erinnere, an Sri Lanka, was ja auch lange ein Kolonialstaat war, Portugiesen waren zuerst, glaube ich, dort, dann die Holländer und dann ganz am Ende die Engländer, bis, glaube ich, 1950 oder irgendwann in den Zeitraum. Und da gibt's ja jetzt auch überall Beton, wie es überall auf der Welt Beton gibt. Aber auf den Betonwerken steht halt nicht irgendwie Sri Lankan Concrete Limited drauf oder sowas. Da steht halt Holcim, Heidelberg etc. drauf. Auch wenn quasi in den Ländern Beton produziert wird, ist es ja trotzdem nicht unabhängig von unserer Welt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding der Baubranche, das nach wie vor den festen Griff des Kolonialismus, vielleicht so ein bisschen harter Ausdruck, aber halt einfach nicht losgelassen hat, ne? Und damit auch immer noch Einfluss hat auf unsere Bauwirtschaft, vor allem auf der Bauwirtschaft überall anders auf der Welt. Also es ist nicht so, dass wir das nicht beeinflussen. Genauso wie, dass wir chinesische Produkte kaufen, die in China produziert werden, beeinflussen wir das im Prinzip auch, dass überall anders auf der Welt weiterhin mit Beton gebaut wird. Vor allem, dass auch hochskaliert wird, der Verbrauch.
Ja, wir müssten einfach wieder neugieriger werden, auch auf andere Lösungen und auch eben auf diese, also eben alle Menschen haben Qualitäten und ich weiß nicht, eben dieses Zuhören und Nachfragen, erforschen. Ich meine, wir müssen ja auch ehrlich sein, ich meine, der Club of Rome, das war 1972, ja, the limits to growth. 50 Jahre später noch immer nicht verstanden, ja. Oje, das ist ja nichts Neues auch. Es gibt ja auch total viele Lösungen schon oder natürlich gibt es auch Schwierigkeiten, sage ich mal. Also ich sehe jetzt, aus dem Alltag denke ich wirklich voll motiviert jetzt total nachhaltig werden und so und bauen. Ja, haha. Es ist halt dann schwierig, wenn wir irgendwie von einem 7-geschossigen Gebäude in Wien reden. Also wir haben halt, wenn wir jetzt hier sanieren, Gebäude, die sind halt schneller mal 6 Geschosse hoch, ja. Und dann kann ich einfach leider keine Holzfaserdämmung oder so verwenden, nur problemlos, ne? Weil wir haben einfach das Thema Brandschutz. Und ich meine, da bin ich auch voll dabei, muss ich ehrlich sagen. Also ich möchte nicht einen Brand erleben in einem mehrgeschossigen Gebäude, ja. Also wo das nicht mitgedacht ist oder halt der Grenfell Tower in London und so. Ich meine, das ist eine Katastrophe einfach, ja. Da sind ja auch genug Leute gestorben und einen Brand möchte keine von uns erleben. Und deswegen finde ich das natürlich auch wichtig. Aber uns fehlen dann halt die Lösungen, weil zum Beispiel Gebäude mit natürlichen oder nachwachsenden Rohstoffen und so, können wir halt sehr gut niedergeschossige, also ja, vielleicht 3 Geschosse ist kein Problem. Ich glaube, das wird jetzt auch schon mehr daran entwickelt und gearbeitet, wie wir dann auch bis 5 Geschosse oder so schaffen mit Brandschutz. Nur ich glaube, da brauchen wir zum Beispiel wirklich viel Forschung einfach oder halt Tests eigentlich, effektiv Tests, welche natürlichen Materialien kann ich so verwenden, dass es eben dann keine Brandproblematik gibt, dass der Brand sich in der Fassade komplett ausbreitet oder so, ja, und da ist halt im Moment einfach die Mineralwolle halt noch die Lösung, ne? Und das ist halt eine künstliche Mineralfaser, ist jetzt auch nicht so geil, ne?
Aber um jetzt nochmal das auch zu bekräftigen, was du jetzt vorhin gesagt hast, was bei mir jetzt auch krass hängen geblieben ist, ist das Thema Kommunikation. Da setzt du ja schon sehr viel drauf. Das kommt wahrscheinlich auch aus deinem Hintergrund. Du hast viele Jahre beruflich auch viel kommuniziert, hast viel Radio gemacht, hast natürlich auch Interviews geführt und mit Leuten gesprochen und hast einfach gemerkt für dich selber, hey, du hast ja viel gelernt, widersprech mir, wenn ich jetzt für dich spreche, aber ich kann, das ist einfach nur meine Gedanken. Und ähnlich ist es ja so auch bei Michi und mir mit dem Podcast, dass wir über die Zeit gelernt haben, mit was für Leuten wir gesprochen haben, zu was das geführt hat. Und ja, wir machen uns halt Gedanken über solche Themen, über die wir jetzt auch mit dir gesprochen haben und würden eigentlich auch mit dem Gespräch, was wir jetzt mit dir geführt haben, auch andere Leute dazu aufrufen, sich darüber Gedanken zu machen, sich einfach nur damit auseinanderzusetzen. Da muss doch gar nicht mal so viel Aktivismus folgen, sondern einfach nur diese Klarheit sich da zu verschaffen, vielleicht deine Buchempfehlungen sich mal anzugucken. Und deswegen fand ich jetzt das Gespräch eigentlich super. Und ich hoffe, dass das jetzt auch die Zuhörerinnen und alle so sehen, um einfach so ein bisschen die Augen geöffnet zu kriegen. Deswegen würde ich jetzt übergehen zu unserem letzten Thema, was wir noch hatten, weil wir es am Anfang ja hatten, hier den Crystal Palace. Habe ich ja erwähnt, dass das ein bisschen kontrovers ist auch, weil du dir schwer damit getan hast, tatsächlich zu sagen, ey Philipp, was willst du von mir, mein Lieblingsbauwerk im Glasbau?
Ja, also wirklich schwierig. Also diese Transparenzarchitektur, die sich halt so über die letzten Jahrzehnte einfach durchgesetzt hat im Wesentlichen. Ne? Also finde ich dann irgendwie auch so spannend, so quasi der Mensch hat so dieses massive Bedürfnis, hinter Glas zu leben. Wir sind so offen, so transparent, ja. Also irgendwie hat das, glaube ich, mit unserer Gesellschaft zu tun auch, die vielleicht intransparent ist oder I don't know, ja. Aber ich finde es auch witzig eigentlich, aber dann bauen wir überall Glasfassaden hin und dann lebst du halt so hinterm Vorhang, ja. Ich meine, wie geil ist denn das eigentlich? Mache ich mir so Glas und dann habe ich immer so, entweder ich habe dann so einen leicht durchscheinenden, dass ich halt doch noch ein bisschen Licht hineinkriege, ja? Oder ich mache halt komplett zu. Bei diesen leicht durchscheinenden, das finde ich dann auch interessant. Ich meine, am Abend ist dann halt, wenn du Licht anschaltest, sieht dich halt jeder komplett, ja. Also komisch finde ich das, ja. Also bauphysikalischer Irrsinn. Ich meine, ich finde es immer dann so schön nett, wenn dann diese Aussendungen kommen, super top, Isolierglas, super U-Wert und so. Ich meine, Entschuldigung, die können alle mit einer Brüstung nicht mithalten, da können sie machen, was sie wollen, ja. Natürlich gibt's dann halt so Systeme mit doppelschalig und so weiter, ja. Ist das jetzt wirklich nötig? Also wir planen etwas, das eigentlich keinen Sinn macht und lösen es dann halt mit irrsinnig viel fossiler Technik in Wahrheit, ja, damit wir das in den Griff kriegen, ja. Ich meine, dann stehen so Glashütten, die ist einfach rundherum nur Glas. Also im Süden habe ich dann halt mega heiß, brauche ich auch viel Kühlung, damit ich das in den Griff kriege. Im Norden könnte man es ja noch machen vielleicht, da könnten wir noch drüber reden. Dann haben die oft nicht einmal öffentliche Fenster, ja. Ganz ehrlich, also wir müssen ja resilient werden. Das ist ja, denke ich, das Allerwichtigste, ja, dass wir jetzt Gebäude entwickeln, die einfach im Wesentlichen, habe ich morgen eine Krise und wir haben irgendwie 10 Tage in Europa keinen Strom oder so, jetzt mal Katastrophenszenario, ja, dann würde ich gerne halt trotzdem atmen können in dem Gebäude, ja. Und nicht irgendwie abhängig sein von eben Strom. Weil es kann einfach passieren, selbst wenn wir Photovoltaik haben und dann haben wir vielleicht irgendeine Staubwolke von einem Vulkan oder whatever it is. Ich will ja auch nicht Schreckensszenarien an die Wand malen, aber so müssen wir halt schon nachdenken eigentlich, ja, leider. Oder wenn ich jetzt da mega Haustechnikanlage habe, die ich brauche, damit ich überhaupt atmen kann, weil ich einfach kein Fenster aufmachen kann. Und ich habe eine Flutkatastrophe und da steht alles im Keller und da steht alles unter Wasser. Ja, was ist denn dann? Ich meine, gut, in der Flutkatastrophe werde ich das Gebäude wahrscheinlich eh nicht nützen. Oder sagen wir, die Ever Given bleibt stecken, schon wieder. Und das sind irgendwie meine Superfilter und mein Superantrieb, den ich brauche für meine Lüftungsanlage. Ist jetzt dann 6 Wochen halt nicht lieferbar. So, was machen wir jetzt? Jetzt sperren wir das Gebäude zu. Also es sind eh meistens Bürogebäude, so gesehen eh cool. Dann kriegen halt alle Ferien 6 Wochen, ja. Gehen wir halt alle nicht arbeiten oder machen halt Homeoffice. Aber es ist halt irgendwie so etwas unsinnig, ne? Also deswegen ist dieses Glasthema für mich echt so, ich habe einfach kein Lieblingsgebäude, weil ich es einfach irgendwie unsinnig finde auf eine Art. Deswegen ist es der Crystal Palace jetzt nicht, was mich per se so anspricht oder so, aber ich fand die Geschichte des Wiederzerlegbaren einfach dann toll. Ja, das Erschreckende, und das sind wir auch wieder bei diesem Nachhaltigkeits-Greenwashing, falsch verstehen von, ist dann halt, wenn man halt gewisse Zertifikate sich anschaut, wie LEED und BREEAM, oder man hat Architekturblogs, ne, kriegen wir so reingespült in unseren Newsletter, und dann sehe ich da irgendwelche Glasfassaden, ja, ohne Außenbeschattung einfach. Und dann steht dann groß super certified, bestes, super nachhaltiges Gebäude. Jetzt wirklich? How is it possible? Ich verstehe es einfach nicht so. Es geht sich nicht aus in meinem Kopf. Dann glauben aber alle, so Glasarchitektur ist so nachhaltig. I don't get it, ja. Und das ist natürlich möglich, weil diese Bewertungssysteme halt andere Kriterien, und dann ist es halt so super, dass ich so gutes Tageslicht drinnen habe. Ja, eh super, aber da würden mir jetzt Fenster auch reichen, ja. Also, wir haben da ja Regularien zumindest, also bei uns in der Richtlinie gibt es da natürlich genau so und so viel Prozent Fensteröffnungsflächen, Belichtung, bla bla bla, ist ja berücksichtigt in der Bauordnung, aber das kriege ich mit einer Brüstung genauso hin, ja. Mhm. Und halt Gebäude zu errichten ohne Außenbeschattung im Jahr 2024 ist meiner Meinung nach einfach ein No-Go. Mhm. Also wir können, glaube ich, sehr gut Technik verwenden, um zu optimieren, ja, also meinetwegen gerne mit so einer Belüftung in der Nacht oder so, dass sich automatisiert dann die Fenster öffnen und reagieren auf irgendwelche Fühler, jetzt haben wir Außentemperaturen, da macht das jetzt Sinn und bla bla bla, ja super. Wir können diese Technik gerne nutzen, aber es sollte halt nicht die Basis sein, ja. Basis sollte sein, wir haben überall geile Städte mit der besten Luft der Welt, urviel Pflanzen, die in der Nacht auch Kühlung schaffen, Entsiegelung, also Boden, der atmen kann, dass wir nicht solche Hitzeinseln haben, und wir können Fenster aufmachen und lüften und die Einfachkeit auch wieder ein bisschen zelebrieren, ja.
Ja, danke dir für diese abschließenden Worte nochmal auch zum Glasbau. Hat Spaß gemacht, die Podcast-Folge mit dir.
Absolut.
Und vielen Dank.
Vielen Dank euch auf jeden Fall und merci.
Das war's mal wieder mit einer spannenden Episode von Baustelle Bauwesen. Ja, zuerst mal vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast.
Und wenn du auch aktiver werden willst, die Baubranche besser zu machen, vernetze dich mit uns auf Instagram und schau auch auf unserer Webseite vorbei. Hier findest du alle Links und Kontakte, wo du selber nachschauen kannst, wie kannst du mit uns zusammenarbeiten und welche Möglichkeit gibt es für dich, dich zu engagieren.
Zusätzlich findest du natürlich auch alle Kontaktdetails hier in den Shownotes. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp
und Michi. Tschüss.
Ciao.